Beim Frühstück aß sie nichts, machte nicht einmal Anstalten, etwas zu essen. Und so bemühte sich Eleanor gar nicht erst, sie zu nötigen, zu bemitleiden oder auch nur erkennbar zu beobachten, sondern tat ihr Bestes, Mrs. Jennings Aufmerksamkeit gänzlich auf sich zu ziehen. Da Mrs. Jennings diese Mahlzeit liebte, dauerte alles ziemlich lang. Und danach hatten sich alle drei gerade erst an den gemeinsamen Handarbeitstisch gesetzt, als ein Brief für Marianne abgegeben wurde, den sie dem Diener begierig aus der Hand riss. Sie wurde totenbleich und lief sofort aus dem Zimmer. Eleanor erkannte daran so deutlich, dass er von Willoughby stammte, als hätte sie den Absender gelesen. Und ihr wurde dermaßen weh ums Herz, dass sie kaum noch den Kopf aufrecht halten konnte. Sie saß am ganzen Körper zitternd da und befürchtete, dies werde Mrs. Jennings Aufmerksamkeit nun bestimmt nicht mehr entgehen. Doch die gute Dame merkte nur, dass Marianne einen Brief von Willoughby erhalten hatte, was sie sehr erheiternd fand und entsprechend kommentierte, indem sie lachend ihrer Hoffnung Ausdruck gab, er möge nach Mariannes Geschmack ausfallen. Sie war zu sehr damit beschäftigt, Wollfäden für ihren Teppich abzumessen, um von Eleanors Verzweiflung etwas mitzubekommen. Und kaum war Marianne verschwunden, fuhr sie in ruhigem Plauderton fort. »Ich muss schon sagen, ich habe noch nie im Leben eine junge Frau gesehen, die so verzweifelt verliebt war. Mit ihr verglichen waren meine jungen Mädchen gar nichts. Dabei waren die auch schon reichlich verdreht. Aber Miss Marianne hat sich ja völlig verändert. Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass er sie nicht länger warten lässt. Es ist ja richtig schlimm, wenn man mit anschauen muss, wie krank und elend sie aussieht. Wann heiraten Sie denn nun bitte sehr?« Auch wenn Eleanor noch nie so wenig der Sinn nach Reden gestanden hatte, zwang sie sich, diesen Angriff zu parieren. Sie versuchte zu lächeln und erwiderte, »Sie haben sich also tatsächlich eingeredet, Ma'am, dass meine Schwester mit Willoughby verlobt ist? Ich dachte zunächst, Sie scherzen. Aber eine so ernsthafte Frage lässt doch auf anderes schließen. Deshalb muss ich Sie bitten, sich nicht länger etwas vorzumachen. Ich versichere Ihnen, nichts würde mich mehr erstaunen, als wenn ich erführe, dass Sie heiraten wollen.«
»Pfui, Miss Dashwood, schämen Sie sich. Wie können Sie so etwas sagen? Wissen wir nicht alle, dass es eine Heirat geben muss, dass Sie vom ersten Moment an bis über beide Ohren verliebt waren? Habe ich Sie in Devonshire nicht tagtäglich und von morgens bis abends zusammen erlebt? Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Ihre Schwester mit mir nach London wollte, um ihr Hochzeitskleid zu kaufen? Kommen Sie, das verfängt bei mir nicht. Nur weil Sie selbst so heimlich tun, meinen Sie, alle anderen hätten keinen Verstand. Aber nichts dergleichen trifft zu, das sag ich Ihnen. Die ganze Stadt weiß schon Bescheid. Ich erzähle jedem davon und Charlotte auch.«
»Nein, Ma'am, wirklich«, antwortete Eleanor sehr ernst. »Sie täuschen sich. Wenn Sie so etwas verbreiten, ist das sehr herzlos. Das werden Sie schon merken, auch wenn Sie mir jetzt noch nicht glauben.« Mrs. Jennings lachte wieder, doch Eleanor hatte keine Lust mehr weiterzureden. Und da sie vor allem unbedingt wissen wollte, was Willoughby geschrieben hatte, eilte sie in ihr Zimmer. Sie öffnete die Tür, sah Marianne ausgestreckt auf dem Bett liegen, fast betäubt vor Kummer, einen Brief in der Hand und zwei oder drei weitere neben sich. Eleanor trat näher, sagte aber nichts, setzte sich aufs Bett, ergriff ihre Hand, küsste sie mehrmals liebevoll und brach dann in Tränen aus, anfangs kaum weniger heftig als Marianne. Diese war zwar unfähig zu sprechen, schien aber Eleanors Zärtlichkeit zu spüren. Und nach einer Weile geteilten Leids drückte sie Eleanor die Briefe in die Hand. Dann zog sie sich das Halstuch übers Gesicht und schrie fast vor Verzweiflung. Eleanor wusste, dass man solchem Kummer, so entsetzlich er mit anzusehen war, seinen Lauf lassen musste, und wachte neben ihr, bis sich die Qual ein wenig gelegt hatte. Dann machte sie sich mit angehaltenem Atem über Willoughbys Brief her und las: »Bond Street, Januar. Liebe Madam, soeben hatte ich die Ehre, Ihren Brief zu erhalten, für welchen ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen möchte. Ich bin sehr betrübt, dass mein Verhalten am gestrigen Abend nicht in jedem Punkt Ihre Billigung fand. Und obwohl ich keine Ahnung habe, womit ich Sie unglücklicherweise beleidigt haben könnte, erbitte ich Ihre Verzeihung für etwas, was gänzlich unbeabsichtigt geschehen ist, das versichere ich Ihnen. Ich werde mich an meine Bekanntschaft mit Ihrer Familie in Devonshire stets nur mit Dankbarkeit und Freude erinnern. Und bilde mir ein, dass sie an einem Irrtum oder missverstandenen Verhalten meinerseits nicht zerbrechen wird. Ich schätze ihre ganze Familie aufrichtig. Doch wenn ich das Pech gehabt haben sollte, den Glauben zu erwecken, ich fühlte mehr, als dies der Fall war oder als ich auszudrücken gedachte, bin ich dafür zu tadeln, dass ich mich bei meinen Geständnissen dieser Wertschätzung nicht besser in Acht genommen habe. Sie werden zugeben, dass ich unmöglich jemals mehr beabsichtigt haben kann, wenn Sie erfahren, dass ich längst anderweitig versprochen bin. Und dieses Versprechen wird wohl in wenigen Wochen eingelöst werden. Mit großem Bedauern gehorche ich Ihrem Befehl, Ihnen die Briefe zurückzusenden, mit denen Sie mich beehrten, sowie die Locke, die Sie mir freundlicherweise geschenkt haben. Ich bin, teure Madam, stets Ihr gehorsamer, ergebener Diener, John Willoughby. Mit welcher Empörung Miss Dashwood einen solchen Brief las, kann man sich vorstellen. Sie hatte schon vor der Lektüre gewusst, dass er das Geständnis seines Wankelmuts enthalten und die endgültige Trennung bestätigen würde. Aber sie hatte nicht gewusst, dass man sich das mit solchen Worten sagen lassen musste. Und sie hätte Willoughby nie zugetraut, dass er so offenkundig alles ehrbare, taktvolle Empfinden, alle Anstandsregeln eines Gentlemans vergessen und einen solch unverschämt grausamen Brief schreiben könnte. Einen Brief, der seinen Wunsch nach Freigabe durch keinerlei Bedauern milderte, der nicht einmal einräumte, dass er ein Versprechen brach und jegliche besondere Zuneigung leugnete. Einen Brief, in dem jede Zeile eine Beleidigung war und der seinen Verfasser als absolut abgebrühten Schurken auswies. Eine Weile saß sie empört und fassungslos davor. Dann las sie ihn wieder und wieder, doch mit jedem Mal, da sie ihn überflog, wuchs nur ihr Abscheu gegen den Mann. Und sie war so wütend auf ihn, dass sie nicht zu sprechen wagte, um Marianne nicht noch tiefer zu verletzen. Denn sonst hätte sie die Auflösung ihrer Verlobung nicht als Verlust von etwas potenziell Gutem dargestellt, sondern als ein Entrinnen. Und damit als wahre Erlösung, als reinen Segen, war sie doch dem schlimmsten unabänderlichen Unglück entkommen, der lebenslangen Verbindung mit einem charakterlosen Mann. Im sorgenvollen Grübeln über den Inhalt des Briefs, über die Schlechtigkeit der Gesinnung, die ihn diktiert hatte, und vermutlich darüber hinaus auch über die ganz andere Gesinnung eines ganz anderen Menschen, der in dieser Angelegenheit weiter keine Rolle spielte als die, die Eleanors Herz ihm bei allen Vorkommnissen zuwies, vergaß sie das momentane Leid ihrer Schwester, vergaß, dass sie drei noch ungelesene Briefe auf dem Schoß liegen hatte und vergaß völlig, wie lange sie schon in diesem Zimmer saß, sodass sie, als sie eine Kutsche vorfahren hörte, ans Fenster trat, um zu sehen, wer so unsinnig früh am Tag zu Besuch kam, und höchst verwundert Mrs. Jennings Kalesche bemerkte, die, wie sie wusste, für 1 Uhr bestellt war. Da sie entschlossen war, Marianne nicht allein zu lassen, auch wenn sie derzeit vermutlich nicht viel zu ihrer Beruhigung beitragen konnte, eilte sie hinaus, um Mrs. Jennings zu sagen, sie könne sie leider nicht begleiten, weil es ihrer Schwester nicht gut gehe. Mrs. Jennings, voll freundlicher Teilnahme, nahm die Entschuldigung bereitwillig an. Nachdem Eleanor die Dame verabschiedet hatte, kehrte sie zu Marianne zurück, die gerade versuchte, vom Bett aufzustehen, und kam eben noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass ihre Schwester, vor Schlafmangel und Hunger schwach und schwindlig, zu Boden sank. Seit Tagen hatte sie kaum Appetit gehabt und nächtelang nicht richtig geschlafen. Und jetzt, da sie nicht mehr von fiebriger Erwartung aufrecht gehalten wurde, spürte sie die Auswirkung all dessen. Kopfschmerzen, ein geschwächter Magen und eine allgemeine nervöse Schwäche. Ein Glas Wein, das Eleanor ihr umgehend besorgte, stärkte sie ein wenig. Und so vermochte Marianne schließlich zu signalisieren, dass sie von Eleanors liebevoller Fürsorglichkeit Notiz nahm. »Arme Eleanor, was mache ich dir für Kummer?« »Ich wünschte nur«, erwiderte ihre Schwester, »es gäbe etwas, was ich für dich tun könnte und was dich vielleicht trösten würde.« Dies war, wie es jeder andere Besänftigungsversuch auch gewesen wäre, zu viel für Marianne, die in ihrer Herzenspein nur aufschreien konnte, »Oh, Eleanor, ich bin so unglücklich«, bevor ihre Stimme wieder von Schluchzern erstickt wurde. Eleanor konnte diesen Sturzbach ungezähmten Leids nicht länger schweigend mit ansehen. »Nimm dich ein wenig zusammen, liebe Marianne«, rief sie, »wenn du nicht dich und alle, die dich gern haben, umbringen willst. Denk an Mutter. Denk an ihren Jammer, wenn du so leidest. Um ihretwillen solltest du dich zusammennehmen.« »Ich kann nicht, ich kann nicht«, rief Marianne. Geh weg, wenn ich dir Kummer bereite. Geh weg, hasse mich, vergiss mich, aber quäl mich nicht so. Ach, wer selbst keine Sorgen hat, hat leicht reden, dass man sich zusammennehmen soll. Glückliche, glückliche Eleanor, du ahnst ja nicht, was ich leide.«
»Mich nennst du glücklich, Marianne? Ach, wenn du wüsstest. Und wie kannst du mich für glücklich halten, solange ich dich so unglücklich sehe?«
»Verzeih mir, verzeih mir.«
Sie schlang die Arme um den Hals ihrer Schwester. »Ich weiß, du fühlst mit mir. Ich weiß, welch gutes Herz du hast. Aber dennoch bist du, musst du glücklich sein. Edward liebt dich. Ach, was könnte ein solches Glück zerstören?«
»Viele Umstände«, sagte Eleanor ernst. »Viele.«
»Nein, nein, nein«, rief Marianne ungestüm. »Er liebt dich und nur dich. Du kannst unmöglich traurig sein.«
»Mich freut nichts, solange ich dich in diesem Zustand sehe.«
»Und anders wirst du mich nie mehr erleben. Mein Elend ist so groß, dass es nie mehr vergehen wird.«
»Sag das nicht, Marianne. Hast du niemanden, der dir beisteht? Keine Freunde? Lässt dein Verlust keinen Trost zu? Auch wenn du jetzt noch so sehr leidest, bedenke, was du gelitten hättest, wenn sein wahres Wesen zu einem späteren Zeitpunkt offenbar geworden wäre. Wenn eure Verlobung sich noch Monate hingezogen hätte, was gut möglich gewesen wäre, bis er schließlich geruht hätte, das Ganze zu beenden. Jeder weitere Tag voll unseligen Vertrauens deinerseits hätte die Heftigkeit des Schlags nur noch vergrößert.«
»Verlobung«, rief Marianne, »es hat keine Verlobung gegeben.«
»Keine Verlobung?«
»Nein, so nichtswürdig, wie du glaubst, ist er gar nicht. Er hat kein Versprechen gebrochen.«
»Aber er hat dir gesagt, dass er dich liebt.«
»Ja, nein.« »Nicht wirklich. Er hat es Tag für Tag durchblicken lassen, aber mir niemals ausdrücklich seine Liebe erklärt. Manchmal glaubte ich das, aber so war es nie.«
»Und dennoch hast du ihm geschrieben?«
»Ja. Konnte das Unrecht sein nach all dem, was geschehen war? Aber ich kann jetzt nicht reden.«
Eleanor sagte nichts mehr, sondern wandte sich wieder den drei Briefen zu, auf die sie nun viel neugieriger war als zuvor, und überflog ihren Inhalt. Der erste, es war der, den ihre Schwester ihm nach ihrer Ankunft in London geschrieben hatte, lautete folgendermaßen:
Berkeley Street, Januar.
Sie werden bestimmt überrascht sein, Willoughby, wenn Sie dieses Schreiben erhalten. Und ich glaube, Sie werden sogar noch ein wenig mehr empfinden als eine Überraschung, wenn Sie erfahren, dass ich in London bin. Die Gelegenheit, hierher zu kommen, wenn auch mit Mrs. Jennings, war eine Versuchung, der wir nicht widerstehen konnten. Ich wünschte, Sie würden diese Nachricht rechtzeitig erhalten, um uns noch heute Abend zu besuchen. Aber darauf verlasse ich mich nicht. Morgen rechne ich auf jeden Fall mit Ihnen. Für jetzt adieu, M.D.
Die zweite Nachricht hatte sie am Morgen nach dem Tanzabend bei den Middletons geschrieben.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, dass ich Sie vorgestern verpasst habe. Und wie verwundert, dass ich keine Antwort auf den Brief erhielt, den ich Ihnen vor mehr als einer Woche schrieb. Stündlich habe ich damit gerechnet, von Ihnen zu hören und mehr noch, Sie zu sehen. Bitte besuchen Sie uns so bald wie möglich wieder und erklären Sie mir, warum ich vergeblich gewartet habe. Es wäre besser, Sie kämen nächstes Mal früher am Tag, denn ab 1 Uhr sind wir gewöhnlich außer Haus. Gestern Abend waren wir bei Lady Middleton, wo auch getanzt wurde. Man hat mir erzählt, Sie seien ebenfalls eingeladen gewesen. Aber kann das sein? Wenn dies zutrifft und Sie dennoch nicht dort waren, müssen Sie sich seit unserem Abschied sehr verändert haben. Ich halte dies jedoch für unmöglich und hoffe, Sie können mir sehr bald versichern, dass dem nicht so war. M.D.
In Ihrem letzten Briefchen stand Folgendes: Willoughby, wie habe ich Ihr Benehmen gestern Abend zu verstehen? Noch einmal fordere ich eine Erklärung. Ich war auf ein freudiges Wiedersehen eingestellt, wie es nach unserer Trennung nur natürlich gewesen wäre. Ein vertrautes Wiedersehen, wie es mir nach unserem engen Umgang in Barton nur gerechtfertigt erschien. Doch wie wurde ich zurückgewiesen? Ich habe eine qualvolle Nacht mit dem Versuch verbracht, ein Benehmen zu entschuldigen, das man kaum anders als beleidigend nennen kann. Aber obwohl mir bisher keine vernünftige Begründung für ihr Verhalten einfällt, bin ich durchaus bereit, mir ihre Rechtfertigung anzuhören. Vielleicht sind Sie, mich betreffend, falsch unterrichtet oder absichtlich getäuscht worden, wodurch ich in Ihre Achtung gesunken bin. Sagen Sie mir, was es ist. Erklären Sie mir Ihre Beweggründe und ich werde beruhigt sein, da ich Sie werde beruhigen können. Ich wäre todtraurig, wenn ich gezwungen wäre, schlecht von Ihnen zu denken. Doch wenn ich es muss, wenn ich hören muss, dass Sie nicht sind, wofür wir Sie bisher gehalten haben, dass Ihre Wertschätzung für uns alle unaufrichtig war und Sie mich mit Ihrem Auftreten nur täuschen wollten, dann lassen Sie es mich so bald wie möglich wissen. Momentan bin ich in meinen Gefühlen entsetzlich hin- und hergerissen. Ich würde Sie gern freisprechen, doch ist Gewissheit, ob so oder so, immer noch besser als das, was ich zurzeit leide. Wenn Sie nicht mehr empfinden, was Sie früher empfunden haben, erstatten Sie mir bitte meine Briefe zurück und auch meine Locke, die Sie noch besitzen. M.D. Eleanor hätte es zugunsten Willoughbys gern für unmöglich gehalten, dass jemand solche Briefe, so voller Zuneigung und Vertrauen, auf diese Weise beantworten konnte. Doch auch wenn sie ihn verurteilte, war sie nicht blind für die ungeheuerliche Tatsache, dass die Briefe überhaupt geschrieben worden waren. Während sie noch im Stillen mit dem Leichtsinn haderte, der solch unverlangte, durch nichts abgesicherte und später aufs Schlimmste ins Unrecht gesetzte Beweise der Zärtlichkeit gewagt hatte, bemerkte Marianne, dass sie die Briefe zu Ende gelesen hatte und sagte, sie enthielten nichts, was nicht jeder andere Mensch in derselben Situation auch geschrieben hätte. »Ich fühlte mich so feierlich mit ihm verlobt«, fügte sie hinzu, »als wären wir durch den strengsten gesetzlichen Vertrag miteinander verbunden.« »Das glaube ich dir«, sagte Eleanor, »aber leider fühlte er nicht dasselbe.«
»Doch, er fühlte dasselbe, Eleanor, wochenlang, das weiß ich. Wodurch auch immer er sich jetzt verändert hat und nur die schwärzeste Magie gegen mich kann das bewirkt haben, einst war ich ihm so teuer, wie ich es mir nur wünschen konnte. Diese Locke, die er nun so bereitwillig zurückgibt, hat er flehentlich von mir erbettelt. Hättest du seinen Blick und sein Gebaren gesehen, seine Stimme in diesem Moment gehört? Hast du den letzten Abend vergessen, an dem wir in Barton zusammen waren? Und den Morgen, an dem wir auseinandergingen? Als er sagte, es könne Wochen dauern, bis wir uns wieder treffen. Seine Verzweiflung. Kann ich diese Verzweiflung je vergessen?«
Für einen kurzen Moment konnte sie nicht weitersprechen, doch als die Gefühlsaufwallung vorüber war, fuhr sie mit festerer Stimme fort:
»Eleanor, ich bin grausam behandelt worden, aber nicht von Willoughby.«
»Von wem denn, liebste Marianne, wenn nicht von ihm? Wer sollte ihn dazu angestiftet haben?«
»Jedermann eher als sein eigenes Herz. Eher glaube ich, dass sich alle Menschen in meinem Bekanntenkreis verschworen haben, um mich bei ihm schlecht zu machen, als dass ich ihn einer solchen Grausamkeit für fähig halte. Diese Frau, von der er schreibt, wer immer sie ist, oder jede andere Person, kurz alle außer dir, du Liebe, außer Mama und Edward, könnten mich so unmenschlich verleumdet haben. Gibt es außer euch dreien ein einziges Geschöpf auf Erden, dem ich nicht mehr Bosheit zutrauen würde, als Willoughby, dessen Herz ich so gut kenne?«
Eleanor wollte nicht streiten und erwiderte nur: »Wer immer dieser verabscheuungswürdige Feind gewesen sein mag, bring ihn um seinen schadenfrohen Triumph, liebe Schwester. Er soll sehen, dass dich das Wissen um deine Unschuld und deine guten Absichten aufs Beste vor seelischen Erschütterungen bewahrt. Ein Stolz, der solcher Missgunst Widerstand leistet, ist vernünftig und lobenswert.«
»Nein, nein«, rief Marianne, »ein Elend wie das meine kennt keinen Stolz. Es ist mir gleichgültig, wer erfährt, dass ich unglücklich bin. Soll doch die ganze Welt triumphieren, wenn sie mich so sieht. Eleanor, Eleanor, wer nur wenig leidet, darf nach Herzenslust stolz und unabhängig sein, darf sich gegen Beleidigungen wehren und Kränkungen heimzahlen. Ich kann es nicht. Ich muss Gefühle haben, ich muss unglücklich sein. Und von mir aus soll sich daran ergötzen, wer will.
Aber für Mutter und mich würde ich mehr tun als für mich selbst. Aber glücklich zu wirken, wenn ich so elend bin, ach, wer kann das verlangen?« Wieder schwiegen sie beide. Eleanor war damit beschäftigt, nachdenklich vom Kamin zum Fenster zu gehen und vom Fenster wieder zum Kamin, ohne sich bewusst an dem einen zu wärmen oder durch das andere einen Blick nach draußen zu werfen. Und Marianne, die am Fußende des Bettes saß, den Kopf gegen einen Pfosten gelehnt, nahm erneut Willoughbys Brief zur Hand. Er schauerte über jeden einzelnen Satz und rief: »Es ist zu viel. Oh, Willoughby. Willoughby, kann das von dir stammen? Grausam. Grausam. Nichts kann dich entlasten. Nichts, Eleanor. Was er auch Schlechtes über mich gehört haben mag, hätte er nicht abwarten müssen, bis er dem Glauben schenkt? Hätte er mir nicht davon erzählen und mir die Möglichkeit geben müssen, mich reinzuwaschen? Die Locke«, sie zitierte aus dem Brief, »die sie mir freundlicherweise geschenkt haben, das ist unverzeihlich. Willoughby, wo war dein Herz, als du diese Worte geschrieben hast? Oh, das ist unmenschlich und unverschämt. Eleanor, kann man das entschuldigen?«
»Nein, Marianne, das ist unmöglich.«
»Und dann noch diese Frau. Wer weiß, was für Kniffe sie angewandt hat? Wie lange sie das schon geplant, wie hinterlistig sie das ausgeheckt hat? Wer ist sie? Wer könnte es sein? Habe ich ihn jemals von einer jungen, reizvollen Frau in seiner Bekanntschaft reden hören? Oh, niemals, niemals. Er hat mit mir immer nur über mich gesprochen.«
Wieder folgte eine Pause. Marianne war aufs Äußerste aufgewühlt und schließlich sagte sie:
»Eleanor, ich muss nach Hause. Ich muss heimfahren und Mama trösten. Können wir nicht morgen abreisen?«
»Morgen, Marianne?«
»Ja, warum sollte ich hier bleiben? Ich bin nur wegen Willoughby gekommen, und wer schert sich jetzt noch um mich? Wer beachtet mich?«
»Morgen abzureisen ist unmöglich. Schon nach den primitivsten Regeln der Höflichkeit verbietet sich ein solch überstürzter Aufbruch. Und wir sind Mrs. Jennings weit mehr als Höflichkeit schuldig.«
»Gut, dann vielleicht noch ein, zwei Tage. Aber ich kann nicht mehr lange hier bleiben. Ich kann nicht bleiben und die Fragen und Bemerkungen all dieser Leute über mich ergehen lassen. Die Middletons und die Palmers. Wie soll ich deren Mitleid ertragen? Das Mitleid einer Frau wie Lady Middleton. Ach, was würde er dazu sagen?«
Eleanor riet ihr, sich wieder hinzulegen, und fürs Erste gehorchte Marianne, doch keine Lage brachte ihr Erleichterung. In der rastlosen Qual ihres Herzens und Leibes drehte sie sich ständig von einer Seite auf die andere, bis sie immer hysterischer wurde und ihre Schwester sie nur noch mit Mühe überhaupt im Bett halten konnte. Einen Moment lang fürchtete Eleanor, sie werde genötigt sein, sich Unterstützung zu holen. Doch ein paar Lavendeltropfen, zu denen Marianne sich schließlich überreden ließ, schafften Abhilfe. Und von da an blieb sie ruhig und reglos im Bett liegen, bis Mrs. Jennings heimkam.